Wir wollen heute mal Anbetung einfach anders ausleben. Anbetung heisst ja, dass wir Gott begegnen, dass wir in Ehrfurcht vor ihm kommen. Anbeten heisst Gott ernst nehmen. Anbeten heisst ihm folgen, ihm vertrauen, ihm ehren. Und ich möchte euch heute mitnehmen auf den Weg mit dem Volk Israel. Wir lesen im 2. Mose vom Auszug aus Ägypten. Und heute geht es eigentlich im Zentrum um den Bundesschluss, wo Gott mit seinem Volk am Sinai gemacht hat. Und sie sind ja unterwegs gewesen, also wir sind jetzt unterwegs mit dem Volk. Das ist ein riesiges Volk. Es gibt nur Schätzungen, wie viele Leute das gewesen sind, weil Zelt sind eigentlich nur Zippen. Oberhäupter, und das sind schon allein ein paar Hunderttausend. Also das ist wahrscheinlich mehr als 1 Million Leute, die dort unterwegs waren in der Wüste. Also wenn wir uns das vorstellen, ein riesiges Volk. Und wir machen uns auf den Weg. Und jetzt, gell, die haben schon ganz viel erlebt, wo sie in der Wüste waren. Sie haben, wenn man zurückschaut, haben sie erlebt, sie waren Sklaven gewesen, im Pharao, haben müssen schuften, und haben eigentlich kein Recht gehabt, wie es damals bei Sklaven war. Und sie haben geschrauben. Und Gott hat den Mose geschickt und Gott hat den Pharao gezwungen mit ganz krassen Sanktionen und hat ihn in die Knie gezwungen, bis er dann schlussendlich das Volk Israel hat ziehen und gesagt hat, haut, geht nur. Und dann sind sie ausgezogen mit grosser Freude, mit grosser Begeisterung und sind dann in die Wüste gekommen und sie haben Wunder erlebt von Gott, Prüfungen. Sie sind dort in der Wüste, Gott hat sie ja geführt mit der Wolkensäule, die vorausgegangen ist oder über ihnen war, als Schattenspender, und in der Nacht mit der Feuersäule, die haben Tag und Nacht sogar können wandern. Und sie sind dort in eine Schlucht hineingekommen. Wir müssen uns diese Schlucht etwa vorstellen, wie hier in Alta, mit einem austrockneten Flussbett. Und dort konnten sie eigentlich relativ gut wandern. Und man konnte auch nicht links und rechts hoch in Wände, man hat den Weg gar nicht verpassen. Und so sind sie gewandert. Und das war eine rechte Strecke gewesen. Und irgendwann vorne ist das aufgegangen. Und anstatt einer Schlucht mit hohen Wänden ist vorne dran plötzlich ein riesiger Sandstrand gewesen. Und zwar immens groß, wo so ein Volk einfach Platz hat drauf. Und sie haben sich gefreut, aber nur einen Moment. Vorne ist das Meer, Schilfmeer. Auf der Seite steile Klippen. Jetzt sind sie plötzlich in einer Sackgasse gelandet. Und zu allem Elend her gehören sie, die Ägypter kommen von hinten und wollen uns wieder heimholen. Und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, was das bedeutet hat. Die sind da gefangen in dieser Bucht. Keine Fluchtmöglichkeit. Und hinten dran die Gefahr. Die furchtbare Angst. Die Krise. Die haben nicht gewusst, gibt es das ein riesen Massaker oder werden wir einfach wieder zurückgeführt. Das ist dann schon etwas anderes. Die sind mit Begeisterung ausgezogen und nachher wieder müssen als Sklaven wieder zurückgehen, wieder ins alte Sklavenleben. Das war schrecklich. Und was natürlich immer passiert in so einer Situation, die einen, die resignieren, machen ihre Hose. Und die anderen, das kennen wir, gell? Die rebellieren. Und genau so war es. Sie haben gegen den Mose gesagt, warum führst du uns in die Wüste, dass wir da sterben? Was läuft da? Und auch der Mose war verzweifelt, weil er hat sich führen lassen von der Wolkensäule. Gott hat geführt. Das war Mose klar. Der Mose hat den Weg nicht ausgesucht. Und er war selber genauso verzweifelt. Wie geht es jetzt? Was läuft jetzt? Und dann ist er zu Gott, hat zu Gott geschrauben und Gott sagt ihm, du wirst jetzt dritten gesehen. Es gibt das wunderbare Wort, das an dem Mose im Volk gesagt hat, der Herr wird für euch streiten. Ihr werdet still sein. Und Gott hat gesagt zu Mose, jetzt nimm du deinen Stab, wo er schon die Wunder in Ägypten bewirkt hat, und tu den Stab übers Meer heben. Und der Mose macht das, hebt seinen Stab übers Meer, es kommt ein riesiger Wind und das Meer teilt sich. Und plötzlich geht ein Weg auf. Und normalerweise hätten die wahrscheinlich furchtbar Schiss gehabt, durchs Meer durchgehen. Das ist wieder eine Art, beschrieben wie eine Schlucht. Aber wenn auf der Seite kein drinnen ist und von hinten der Wind kommt, dann bleibt da nichts anderes übrig, wieder durchgehen. Und das Volk Israel ist durchgegangen. Und Gott hat die Wolkensäule auf die andere Seite zwischen Israel und Ägypter gesetzt. Und die Wolkensäule, das ist so ein faustdicker Nebel gewesen, das könnt ihr alles nachlesen im 2. Mose 14 und dann. So ein faustdicker Nebel, dass die Ägypter kaum die Faust vor dem Gesicht gesehen haben und nicht vorwärts gekommen sind. Sie haben versucht, die Israeliten einzuholen, sie haben es eigentlich eingeholt, aber sie haben es nicht können verwünschen. Und Israel ist durch das Wasser durchgegangen, wo die Leute schon denen waren, und die Ägypter dann auch langsam nachkommen, aber es steht, Gott hat ihre Räder gehängt. Wahrscheinlich ist es, die sind einfach nicht vorwärts gekommen. Und wo das ganze Volk denen war, sagt Gott, jetzt streckt der Stab wieder aus. Und das Meer ist wieder zurückgekommen und hat Ägypter zugedeckt. Und nachher, wo sie das gesehen, am anderen Morgen haben sie gesehen, ein Teil vom ägyptischen Heer, ein Teil ist vertrunken, ein Teil hat es nachher als Ufer geschwemmt und sie haben sie dort gesehen. Und so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinen Knecht Mose. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen. Denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke, mein Lobgesang, und er ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Jahwe ist sein Name. Der Pharao, des Pharaos Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine Auserwählten weiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut so große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt. Denn als du deinen Zorn ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall, die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich ihn nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen, meinen Mund an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du den Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Als du deine rechte Hand ausstrecktest, verschlang sie die Erde. Es geht dann noch weiter, aber mal bis daher. Das Riesenloch, könnt ihr euch das vorstellen? Die Wahnsinnsangst und dann die Rettung. Und dann die unkühle Begeisterung und das Vertrauen. Und das ist genau das gewesen, wo Gott sein Volk hat müssen leben. Stellt euch vor, die sind das Leben lang Sklaven gewesen. Ihnen ist alles vorgegeben gewesen. Es ist eigentlich, kann man sich vergleichen, da ist einer, hat einen lebenslänglich im Gefängnis und kommt raus. Der ist mega begeistert, aber der muss zuerst leben, mit lernen, mit seiner neuen Freiheit umgehen. Vorhin ist schon alles Vortakt gewesen. Und jetzt muss er lernen, mit seiner neuen Freiheit leben. Genau das hat das Volk Israel müssen lernen. Und Gott hat sie weitergeführt. Im nächsten Kapitel lesen wir, dass sie keine Nahrung hatten. Und wieder haben sie gemotzt und geschrauen und gesagt, sollen wir in der Wüste sterben? Und Gott hat eingegriffen und hat ihnen sinnliches Brot
das Manna gegeben.
Sie haben Durst gehabt und haben kein Wasser gehabt und haben wieder gemotzt und geschrauen. Und Gott hat dem Mose gesagt, schlag mit dem Fels, mit dem Stab auf den Fels und er wird Wasser bringen. Und sie haben eine Quelle bekommen, sie haben können trinken, die haben vorzuhören müssen lernen. Im nächsten Kapitel kommt der erste militärische Angriff von dem Volk, von einem Nomadenvolk, von den Amalekiten. Und Gott hat ihnen den Sieg geschenkt durch den Mose auf dem Berg, über den Namen in die Höhe gehebelt hat. Mega Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und dann kommen sie in Sinai. Sie sind 2 Monate unterwegs gewesen. Am ersten Tag vom 3. Monat kommen sie im Sinai an. Und dort dürfen sie sich lagern. Wir können uns das vorstellen wie ein riesiges Flüchtlingscamp. Wir haben ja wahrscheinlich alle schon Bilder gesehen von Moria. Oder von diesen Flüchtlingslagern. So muss man sich das vorstellen, wie das aussieht, mit Zelt. Und so provisorisch eingerichtet, so sind die dort gelagert, ja ungefähr ein Jahr lang dann am Sinai. Und Gott hat dort mit ihnen einen Bund geschlossen. Und ich möchte etwas lesen aus dem Kapitel 24. Und zu Mose sprach der Herr, steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Also es geht um Abet. Aber Mose allein nahe sich zum Herrn und lasse jene sich nicht nahen. Und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. Mose kam und sagte dem Volk alle die Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Also dort hat Gott ja auch schon die 10 Gebote gegeben, mündlich, schriftlich erst dann nachher auf der Gesetzestafel, aber er hat sie schon gegeben. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Steinmale nach den 12 Stämmen Israels. Und sandte junge Männer der Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Das ist das Szenario von dem Bund. Das muss gewaltig sein. Der Berg hat geraucht, es hat gedonnert. Die Leute haben Angst gehabt, sie haben sich müssen reinigen auf den 3. Tag, haben sich müssen waschen und haben müssen auf Sexualität verzichtet, sondern sich ganz bewusst auf die Begegnung mit Gott vorbereiten. Gott hat das so wollen. Und dann haben sie müssen Opfertier schlachten und stellt euch das einmal vor. Da ist das Volk da und der Mose hat die Schale mit Blut von diesen Opfertier und jetzt nimmt er wahrscheinlich irgendeinen Büschel, Isop hat man noch, das ist so ein Busch, nimmt das und spritzt das Blut aufs Volk. Die gibt, die gibt. Das heisst mit anderen Worten, an euch lebt Blut. Ihr seid schuldig. Gott kann mit euch keinen Bund schliessen, außer eure Schuld ist gesühnt. Und die unschuldigen Tiere müssen sterben, damit überhaupt möglich geworden ist, dass der Mensch mit Gott kann im Bund leben. Der Mensch passt mit seiner, der Mensch mit seinem Klotz und mit seiner Sünde passt nicht zum vollkommenen Gott. Und darum braucht es das Stellvertreten. Es geht, und das Blut ist immer das Zeichen vom Sterben. Es hätte nicht können sein, dass der Mose einfach ein Blut abzapft von einem Tier. Sondern es hätte müssen ausblühen. Blut hat nicht eine magische Wirkung, sondern das Blut hat einzig ist ein Zeichen, da ist ein Dia ausblüht. Und hat sein Leben gelassen. Und das geht es mir. Und das Zeichen hat Gott ihnen geschenkt. Und durch das Opfer sind sie gesühnt. Und jetzt haben sie einen Bund geschlossen. Einen Bund mit Gott. Und das ist ja ein wunderbarer Gott, Bund, wo Gott sagt, ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid jetzt mein Volk und ihr sollt mir dienen. Und alle anderen Völker sollen staunen, was ihr für einen Gott habt und was ihr für super Regeln habt. Und wie es euch geht. Gott hat sie in die Freiheit hineingeführt und hat wollen, dass sie sein Volk sind und mit ihm im Bund leben. Das ein paar Gedanken. So heilig ist Gott. So sündig sind wir. Und so hat Gott das im alten Bund wollen, dass sein Volk mit ihm kann im Bund sein. Wir möchten jetzt einfach einen Moment still sein, wo jedes nur für sich, nicht laut betet, sondern still für sich Gedanken bewegt. Was hat dich am meisten berührt, bewegt, vielleicht auch verwundert? Vielleicht gibt es auch innere Widersprüche. Vielleicht gibt es auch etwas, wo dich verärgert hat. Sex einfach. Sex. Gott, Sex Jesus. In dem Moment Stille und nachher ganz still. Ja, Herr Gott, ja, du bist ein heiliger Gott, aber du bist ein rettender Gott. Und du hast mit deinem Volk Israel einen wunderbaren Plan gehabt, hast sie aus der Sklaverei befreit, hast so viel Gutes für sie gemacht, aber du hast ihnen auch gezeigt, was es heisst, dich ernst nehmen, dich lieb haben, deine Regeln deine Worte ernst nehmen. Danke für das wunderbare Beispiel, das wir dürfen haben. Und dass wir daraus dürfen lernen. Bis heute. Amen. Wir gehen weiter. Wir wissen, Gott hat seinem Volk Israel enorme Privilegien gegeben. Er hat ihnen so viel geholfen, aber wir wissen auch, dass sie sich immer wieder abgewendet haben. Es ist der erste Bund, der ist irgendwo einfach, das hat nicht verhebt, weil das menschliche Herz so quer ist und so verkehrt. Und schon der Prophet Jesaja kündigt da, der Prophet, ich der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die sitzen im Finsternis aus dem Kerker. Und Gott redet da nicht vom Prophet Jesaja, sondern er redet vom kommenden Messias, von Jesus. Und wir lesen im Brief an die Hebräer, der ist ziemlich weit hinten im Neuen Testament, in Kapitel 8, Da lesen wir, der Dienst, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Jesus ist ja auch der Vermittler eines besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Dass dieser tatsächlich unvollkommen war, macht die Schriftstelle klar, an der berichtet wird, wie Gott sein Volk tadelt. Und das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch Jeremia. Kannst auch etwas von dem da vorne. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Es wird anders sein als der, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. An jenen Bund haben sie sich nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewendet habe, sagt der Herr. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren. Keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Wirklich zur vollen Entfaltung kommt der Bund, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Aber angefangen hat der Bund im Kommen und im Sterben und Auferstehen von Jesus. Wir lesen weiter, auch im Hebräerbrief. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen. Also man sieht, das gilt schon, es ist angebrochen. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist angebrochen. Er, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Mangel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten und letztlich zum Tod führen. Sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Christus ist also der Mittler eines neuen Bundes. Ich denke, wenn man das vom alten Bund vor Augen gehabt, wie der war, und jetzt sehen, den neuen Bund, wo es keine Tier mehr geschlachtet werden, wo nicht immer wieder muss das Opfer wiederholt werden, sondern es ist ein für alle Mal geschehen. Und das hat Jesus im Abendmahl ausgedrückt. Für die Jünger ist das vermutlich ziemlich schockierend gewesen. Sie haben ja das Passa gefeiert, also der Auszug aus Ägypten, eigentlich das Jubiläum vom Auszug aus Ägypten, wo sie jedes Jahr gefeiert haben. Und dann kommt das, wo Jesus gesagt hat, er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Und jetzt ist das, wofür die Jünger schockierend war. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Dann macht er einen Ausblick, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich es auf Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Wahrscheinlich, ich würde gerne die Augen zu für die Jünger, wo Jesus das gesagt hat, die in der Kirche gereicht hat. Das ist jetzt mein Blut. Ich weiß auch nicht, wie die in meine furchtbare Küsse bringt. Das ist für die so etwas noch Neues und Fremdes gewesen. Es ist auch speziell, gell, im Alten Testament, wer nie die Formulierung sieht, trinket. Blut ist niemals getrunken worden, auch kein Opferblut im Alten Testament, das wäre nie gemacht worden. Und darum geht es auch nicht darum, dass im Abendmahl das Blut ist von Jesus. Das Abendmahl ist einfach ein Symbol. Sonst würden wir ja Blut trinken, das wäre ja skandalös aus der Bibel gesehen. Nein, das Blut von Jesus, wo er den Bäcker durch die Reihe gegeben hat, hat er das Blut noch in, ist das Blut noch durch seinen Leib geflossen und ist dann erst am Kreuz, wo er gestorben ist, wo der Soldat die Seite geöffnet hat, ist Blut und Wasser geflossen. Dort ist er ausgeblutet, dort ist das Opferblut geflossen und das ist passiert. Und mit dem Blut, das Jesus dort vergossen hat, das hat niemand in den Schalen aufgefangen. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Statt ins himmlische Heiligtum eingegangen, hat das Blut dort vor Gott, sein eigenes Blut vor Gott entfahren. Ist für uns sicher relativ königsbedürftig, überhaupt die ganze Geschichte mit dem Blut. Aber wenn wir es vom Alten Testament her anschauen, wird es ein bisschen verständlicher. Und es geht nicht um das Blut als Substanz, sondern es geht darum, dass ein vollkommenes, unschuldiges Wesen muss Leben lassen, um uns zu sühnen, damit unsere Sünden vergeben werden. Das ist der Gedanke. Und Gott selber ist Mensch geworden, Gott selber hat das Opfer für uns gebracht in Jesus. Und das ist das grosse Wunder. Und darum, wenn wir das Abendmahl nehmen, ist das einfach ein Symbol. Wir nehmen das und das geht in unserem Leben. Aber im Kern geht es natürlich um den Glauben, dass wir Jesus annehmen, nicht in einem Schluck Traubensaft oder in einem Stückchen Brot, sondern im Glauben eine Beziehung, einen Bund mit ihm eingehen. Um das geht es. Was bedeutet der Bund für uns? Jesus hat die Kluft überbrückt. Jesus hat die unüberwindbare Kluft, dass wir nie die Chance hätten, zu Gott zu kommen, hat er überwunden. Jede Religion lehrt, dass der Mensch sich Mühe geben muss und wenn er ganz gut lebt und alle Regeln einhält, dann kann er sich vielleicht Leitern aufschaffen und immer näher zu Gott kommen. Das ist das ganze Denken vom Hinduismus, wo bei uns auch sehr modern ist, wo man muss gute Sachen machen und dann hat das Auswirkungen aufs Karma und aufs nächste Leben. Das ist ein mega Krampf. Eigentlich im Hinduismus im Kern ist das ein Fluch. Weil der Mensch sich immer weiter aufschaffen muss und nachher beim nächsten Leben erntet, was er sieht. Die Bibel hat ganz ein anderes Denken. Aber zur Zeit von Jesus haben die Gesetzeslehrer das gleiche Denken gehabt. Sie haben das Gefühl, man muss jetzt das Gesetz einhalten und je mehr, dass wir das Gesetz genau einhalten, desto mehr hat Gott Freude an uns und gefällt mir Gott. Sie haben zwar dort auch noch Opferungen gehabt, aber es ist dann vor allem ums Gesetz einhalten gegangen. Und das ist das Evangelium so schön konträr. Das Evangelium heisst nicht, der Mensch muss sich aufkrampfen zu Gott, sondern das Evangelium heisst, Gott ist abgekommen, ist Mensch geworden. Und nicht wir müssen unsere Vollkommenheit selber erkrampfen, sondern Jesus hat sie für uns erschaffen und geschenkt. Und wir dürfen so quasi uns hinter seinem breiten Rücken verstecken und dürfen seine Gerechtigkeit annehmen. Das ist der neue Bund, das ist so gewaltig. Im alten Bund hat der hohe Priester jedes Jahr mit dem Blut von einem Opfertier ins Heiligtum hineingehen und hat dort Sühne gebracht. Und im Hebräer 9,25 lesen wir, der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Laufe seines Lebens, Jahr für Jahr von neuem, und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Der Bund, wo Jesus mit uns Menschen geschlossen hat, der Bund heisst, er verbindet sich mit uns für Zeit und Ewigkeit. Das ist so etwas Wunderbares. Es steht im Römer 8, Vers 1, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und das in Christus Jesus kann man mit anderen Worten sagen, in dem Bund eingetreten sind, mit Jesus. Also fast vergleichbar mit einem Ehebund, wo man einfach sagt, ja, für das ganze Leben. Und da geht es nicht nur für das ganze Leben. Ja schon, aber für Zeit und Ewigkeit, das ist das ganze Leben. Das ist so wunderbar, dass uns der Bund mit Jesus verbindet. Und Gott ist treu. Im alttestamentlichen Bund ist das Volk wiederholt untreu geworden. Und Gott hat sie müssen zum Teil sanktionieren, aber er ist immer treu geblieben. Er ist immer treu geblieben. Und das ist auch im neuen Bund. Gott ist und bleibt treu, das ist so wunderbar. Wenn wir Römer 8 denken, der Schluss, ich habe das einmal auswendig gelernt, versuche es auf Mundart wieder zu rezitieren, wenn Gott für uns ist, wer kann denn überhaupt noch gegen uns sein? Er, wo sein eigener Sohn, sein einziger Sohn, für uns dahingegeben hat, für uns ausgeliefert hat, wie soll er uns ihm nicht einfach alles schenken? Uns ist alles geschenkt. Gott hat alles gegeben. Mehr kann man nicht geben. Weder sein einziger geliebter Sohn hat Gott gegeben für uns. Und dann heisst es, wer kann jetzt die Auserwählten von Gott noch beschuldigen? Niemand. Christus ist da, der gerecht macht. Wer will verdammen? Niemand. Christus ist da, der verstorben ist, der auferstanden ist, der zur Rechten von Gott sitzt und uns vertritt. Wer will uns jetzt noch trennen von der Liebe Gottes? Rücksituationen, Angst, Gefahren, Blöße oder Waffengewalt. Ja. Sind bedrängt, den ganzen Tag, wenn wir Gott sein Verschlacht schaffen. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und dann am Schluss heißt es, ich bin gewiss, ich weiß, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Hochs noch Tiefs noch irgendein anderes Geschöpf kann uns trennen von der Liebe Gottes, weil in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte Mut machen, das auch mal auswendig lernen, wenn man 8,31 bis 4. Israel. Und das ist der Bund. Er verbindet sich mit uns und uns kann nichts aus seiner Hand reissen. Und wenn wir untreu werden, wer von uns ist nicht schon untreu geworden. Dann lesen wir im 2. Timotheus 2,13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Also er kann sich nicht untreu werden. Und das ist. Und dann heisst es im Neuen Testament, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das ist der neue Bund. Der neue Bund, der uns auch fähig macht, so zu leben, wie es Gott möchte. Ich möchte das hier nochmal einblenden. Der künftige Bund, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und weiter vorne haben wir gelesen, deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes, es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Es ist uns jetzt möglich, dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist unsere Berufung. Unsere Berufung, wenn wir in dem Bund mit Jesus stehen, dass wir jetzt ihm dienen. Die Frage ist, was bestimmt dein Leben? So der Alltag. Ich sage dir das, was du gerne willst, wo du findest, das muss unbedingt sein, sind es deine Begierden und Lüste, die dein Leben bestimmen. Ist es einfach eine Kette von Pflichten, die du musst erfüllen musst, die muss sein? Oder sind es so zwanghafte Vorstellungen, was alles genau muss sein? Heute muss ich das, morgen muss ich das und übermorgen muss ich das. Was bestimmt dich? Von was lässt du dich bestimmen? Und wir lassen uns so häufig einfach von außen bestimmen, wir sind drin. Ja, aber jetzt kannst du sagen, ja, du hast gut geredet, du bist Pfarrer, du kannst deine Zeit selber einteilen. Aber ich habe noch, ich muss arbeiten am Morgen und habe meine Arbeitszeiten. Stimmt. Aber weißt du, ich habe auch meinen Rhythmus. Ich kann immer am Freitagmorgen Schläge raus putzen. Und jetzt, der entscheidende Punkt ist ja, wenn ich am Freitagmorgen Schläge raus putzen, mit welcher Haltung gehe. Ich kann einfach dort hergehen und kann denken, jetzt muss ich halt die Pflicht wieder erfüllen und mache das und reg mich auf über jeden Zigarettenstummel, der da wieder neben dem Eingang liegt und im Gang rein auf dem Teppich über die Hunde haben, von diesen Hundesitter, die immer zu uns sind, ihre Hundsbürsten. Ja, ich kann mich über alles Mögliche nerven und jetzt, wo der Schnee schmilzt, kommt ja alles Mögliche zum Vorschein. Es ist kein unheimlich viel Grund, sich aufzulegen. Das ist eine Möglichkeit, aber schau, es gibt eine andere Möglichkeit. Ich kann schon, und das passiert mir, geht mir nicht jedes Mal, aber vielmal, wenn ich schon unterwegs bin, dort in Schleifers hinten, wo die Blöcke sind, dann frage ich Jesus und sage, Jesus, ich möchte dir dienen, da bin ich. Und wenn ich mir bewusst bin, jetzt kann ich von Jesus dienen. Ich putze genau die gleichen Stegenhäuser. Ich nehme genau die gleichen Staubsauger und den gleichen Mopp. Ich mache die gleichen Bewegungen und alles genau den gleichen Job, aber mit einer ganz anderen Haltung. Ich diene Jesus und die Leute erleben einen relativ fröhlichen, aufgestellten Ablauf. Es gibt immer wieder Begegnungen, das ist alles Wunder. Wenn ich bete, Herr, schenk du mir, ich möchte einfach dir dienen, ich möchte einfach für dich da sein. Und im ganz furznormalen Alltag schenkt er mir ganz geniale Begegnungen. Immer wieder. Wo ich einfach kann etwas in dienen. Vielen sind es ganz kleine Sachen. Es kann nur sein, einfach ein gutes Wort. Und gerade auch mit denen, die sich alle darüber aufregen, weil sie so unmöglich sind. Und wenn man denen freundlich begegnet. Manchmal muss man auch reklamieren, aber das kann man auch in einer freundlichen Art machen. Das ist manchmal eine Herausforderung. Aber es ist, das ist die Chance, Gott zu dienen. Es geht gar nicht darum, dass alle mit dem Pfarrer werden oder Missionar oder weiss ich was. Sind wir einen Weg? Weil wir einfach im Alltag mit ganz gewöhnlichen Sachen, wenn du die Hei abwäschst, du kannst auf dem Ort, wo sie das machen, oder du kannst währenddem einfach dir bewusst sein, ich diene Gott. Und ich, vielleicht kann man auch mal ein schönes Lied nebenan laufen oder mit der Küche arbeiten. Musik, die einem in die Anbetung hineinbringen, das Lob Gottes. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du musst gar nicht unbedingt deinen äußeren Lebensstil ändern, sondern es geht um die Haltung. Was bist du? Bist du im Bund mit Jesus? Und dann gehörst du ihm und dann ist das ein abenteuerliches Leben. Hat Jesus im Fall ein langweiliges Leben gehabt? Er hat nur das gemacht. Klar, er hat jetzt nicht so Verpflichtungen gehabt wie wir haben, oder? Aber auf das kommt es gar nicht an. Er hat einfach immer, ist offen gewesen und hat einfach wollen Gott dienen mit, egal was er gemacht hat, er ja müssen zu Fuß laufen. Egal was er gemacht hat, er ist einfach offen gewesen für das, was ihm sein Vater über den Weg schickt. Und er hat ein mega spannendes Leben gehabt und hat so viel erlebt. Und seine Jünger genau gleich, die mit ihm unterwegs sind. Und das, glaube ich, ist einfach die Chance. Herr, da bin ich. Wir haben heute das Abendmahl vor uns. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann ist es einfach ein Zeichen. Wenn ich das Brot nehme, dann ist es ein Zeichen, ja, ich identifiziere mich mit dem. Das hat Jesus für mich gemacht und ich nehme das für mich an. Und wenn ich den Becher nehme mit dem Traubensaft, dass ich mir bewusst bin, ja, das ist der Bund, wo Jesus mit mir hat schliessen wollte, mit mir hat er wollte zusammen sein. Und darum ist das Abendmahl so etwas Wunderbares, wo wir uns einfach immer wieder bewusst werden, weil ich bin so blöd vergesslich, wo es mir immer wieder bewusst werden, für was lebe ich eigentlich? Was ist meine Berufung? Für was bin ich da auf dieser Welt? Und das führt uns das Abendmahl vor allem. Und jetzt zuerst, bevor das Abendmahl kommt, hören wir ein Lied. Ich muss ganz schnell umschalten. Jesus hat das Brot genommen, hat es gebrochen und gesagt, das ist mein Leib, das für euch gebrochen ist. Und der Apostel Paulus drückt aus, dass wir uns prüfen sollen. Wenn es mir bewusst ist, ja, für mich ist das passiert. Ich bin Sünder. Jesus hat für mich müssen sterben. Er hat für mich sein Leben müssen hingehen. Und ich nehme das für mich an. Es ist für mich. Dann darfst du von ganzem Herzen das Abendmahl nehmen. Und dann darfst du dir zum Segen werden.